Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ein herzliches Willkommen beim Gesundfunk des Klinikenradios Bietigheim Ludwigsburg. Heute ist dienstags und immer dienstags und donnerstags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr senden wir live aus unserem Sendestudio im Krankenhaus Bietigheim. Heute haben wir uns Gäste eingeladen, auf die wir uns sehr freuen, und wir dürfen begrüßen die erfolgreiche Dokumentarfilmerin Sigrun Klausmann-Sittler und ihren Mann, den beliebten Schauspieler Walter Sittler. In den nächsten 2 Stunden dürfen wir beide interviewen. Falls Sie auch Fragen an Sigrun Klausmann-Sittler oder Walter Sittler haben sollten, rufen Sie uns an unter der gebührenfreien Rufnummer 55858. Oder kommen Sie doch einfach vorbei, wenn es Ihnen möglich ist. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Jetzt machen wir aber erstmal mit Musik weiter, bevor wir die ersten Fragen stellen dürfen. Ja, wir haben uns heute Gäste eingeladen, und zwar die erfolgreiche Dokumentarfilmerin Sigrun, ich sag's immer falsch, nicht Sigrun, sondern Sigrun Klausmann-Sittler und ihren Mann, den beliebten Schauspieler Walter Sittler. Ein herzliches Willkommen an Sie beide.
Guten Abend.
Liebe Frau Sittler, seit Sie das Dokumentarprojekt 199 kleine Helden gedreht und vorgestellt haben, sind Sie in den Medien auch um einiges präsenter. Sie sind eine tolle Dokumentarfilmerin und haben schon beeindruckende Projekte gedreht. Sind Sie nunmehr aus dem Schatten die Frau an seiner Seite getreten?
Ich habe das nie so empfunden. Was man vielleicht so denkt, im Schatten eines Schauspielers zu stehen, aber ich habe das nie empfunden. Also ich habe immer meinen Weg gegangen, und nun haben wir auch schöne Projekte zusammen, vor allen Dingen jetzt die 199 kleinen Helden, und so finden wir uns auf einer Ebene, die uns Spaß macht, und wir haben ja schon seit vielen Jahren unsere kleine Produktionsfirma, die Schneegans Productions, und produzieren oder co-produzieren unsere eigenen Ideen, Dokumentarfilme, und so. Nee, ich kann das gar nicht bestätigen. Ne? Diesen Schatten habe ich nicht empfunden.
Also es ist auch so, ich war zeitweise Ihr Assistent, Ihr Bühnenarbeiter, Ihr Fahrer, Ihr Produzent, also alles Mögliche. Sie hatte immer Ihren eigenen Bereich neben meinen. Also ich hatte meinen, und zugleich war ich auch Ihr Mädchen für alles, um das mal so zu sagen.
Genau, und sogar im Gegenteil. Also oft hat Walter auch gesagt, ich beneide dich um das, was du machst. Du machst deine eigenen Sachen. Und als Schauspieler ist man doch schon darauf angewiesen, das auch manchmal das zu tun, was ein Regisseur möchte. Und ich hatte in meiner künstlerischen Arbeit, auch in der pädagogischen Arbeit, doch immer sehr viel freie Hand. Immer schon. Und es ist eine schöne Sache. Ja.
Sie ist eine Regisseurin.
Ja, ja. So ja, wir geben uns gegenseitig Schatten.
Das ist doch schön, wenn die Schatten sich ergänzen. Ja. Lieber Herr Sittler, Ihr Aktivitätsradius ist ja sehr weit gefächert. Sie sind Schauspieler, ein sehr erfolgreicher. Sie sind politisch sehr aktiv, siehe Stuttgart 21. Und in sozialen Feldern sind Sie auch zu sehen. Welche dieser Aktivitäten liegt Ihnen am nächsten?
Das ist so ungefähr, wie wenn Sie fragen, sind grüne oder blaue Trauben schöner? Also das kommt auf die Trauben drauf an. Meine Arbeit selber mache ich sehr gern. Also davon lebe ich ja auch. Und die politische Arbeit ist etwas, wo ich der Meinung bin, wenn man so viel Glück hat wie ich und ein ruhiges Leben leben kann und genügend Geld verdient, dann muss man ein bisschen was zurückgeben von dem, was man bekommen hat. Und deswegen mache ich das auch gerne. Die Erfolge in der politischen Arbeit sind sehr viel geringer als in der anderen, weil das Politik einfach sehr kompliziert ist. Und in der Demokratie, wenn man momentan auf Seite der kleineren Leute steht, ist man oft in der Verliererposition. Aber das ist kein Problem. Das ist kein Grund, es nicht zu machen. Und die soziale Aktivität ist ein kleinerer Teil. Also was wir natürlich machen, wir machen eine bestimmte Menge Geld, die wir spenden jedes Jahr. Das machen wir immer. Zum Beispiel ans Weglaufhaus wird gespendet, an SOS Kinderdörfer. Also es geht im Wesentlichen um Kinder und Jugendliche, weil das sind diejenigen, die die Welt handhaben müssen, wenn wir nicht mehr können. Ich kann das gar nicht sagen. Ich mache eigentlich alles ganz gern. Und dann bin ich auch noch Assistent von meiner Frau. Also
ja,
ist genug.
Breit gefächert.
Ich könnte 48 Stunden am Tag brauchen manchmal, aber ich habe auch nur 24.
prima. So, dann machen wir jetzt noch ein bisschen weiter mit Musik. Liebe Sigrid Klausmann-Siedler, lieber Walter Siedler, in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich natürlich ein wenig in Ihrem Leben recherchiert. Beide sind Sie in Großfamilien aufgewachsen. Frau Klausmann-Siedler, Sie waren 7 Kinder zu Hause, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja. Sind es noch? Und Herr Siedler, Sie waren insgesamt 8. Was bedeutet Ihnen beide Familie?
Mir persönlich bedeutet Familie sehr viel, muss ich sagen. Also einmal spüre ich natürlich, was hat die Herkunftsfamilie in meinem Leben überhaupt ausgemacht und hinterlassen. Und ich beschreibe das immer ganz gerne so, und das empfinde ich auch immer noch, obwohl ich inzwischen 60 bin, dass die Herkunftsfamilie mein Fundament in meinem Leben ist. Also das gibt mir heute noch Kraft, und wenn ich meine Familie treffe, meine Geschwister treffe, und wir sehen uns gar nicht so oft, aber zu den Rundgeburtstagen, und da gehe ich weg und fühle mich gestärkt, bin voller Heiterkeit, weil auch viel gelacht wird. Also Familie ist die Grundlage für mich, ja, für ein glückliches Leben. Oder bei mir war das so.
Ja. Ich finde, es ist so, es sind Menschen, auf die man sich verlassen kann, um die man sich auch Sorgen macht, immer wieder. Und die Familienbande halten das so ein bisschen am Laufen. Das ist eine andere Beziehung als zu Freunden oder Bekannten natürlich. Und für die Familie, also auch für unsere nicht so große Familie, wir haben ja 3 Kinder zusammen, wenn da was wäre, das wäre wichtiger als alles andere. Das ist einfach so. Und das ist das Gefühl, was wir auch den Kindern geben wollen, dass wir da sind, wenn es drauf ankommt, solange wir halt können. Wenn wir nicht mehr können, dann nicht. Aber noch können wir, und das soll auch noch eine Weile so bleiben.
Ja, und dann, hoffentlich. Und dann sehe ich auch, wenn wir uns alle treffen zu Hause im Schwarzwald, wenn dann die ganzen nicht nur Neffen zusammenkommen, das ist ein stattlicher Tisch voll, 15 insgesamt.
16.
Und da spürt man einfach so stark diesen Geist, einen Geist, der in der Familie gewachsen ist und der irgendwie weitergegeben wird, und man kriegt einen ganz klaren Bezug zur Zukunft, weil man schaut die an und denkt, wenn ich mir die so alle anschaue, dann hat man eine gewisse Beruhigung. Ja. Und die haben es natürlich nicht leicht, aber ich habe eine gewisse Beruhigung, weil ich denke, wenn die das weitermachen, die diesen Geist weitertragen in die Welt, dann geschieht was Positives.
Ja, es ist auch der Geist des Zusammenhalts. Also nicht jeder macht das allein seins, also nicht Ellbogen, das ist gar nicht interessant in der Familie, sondern einfach die emotionale Zuwendung, die Empathie füreinander. Und wenn das weitergetragen wird, dann ist viel gewonnen.
Also bei der Recherche ist mir dann auch aufgefallen, also ich weiß nicht, ob das so richtig nachzulesen war, dass Sie einen ganz starken Bezug noch zu Ihrer Heimat, zum Schwarzwald haben. Jetzt Ihre Familie ist ja weiter in der Welt verstreut, da ist ja dieses Treffen, sage ich jetzt mal so, nicht ganz so einfach.
Das Treffen ist nicht so einfach. Der Ort ist auch relativ egal, weil wir keine Heimat haben. In dem Sinn, wie Sigrid das hat, weil sie da aufgewachsen ist, geboren ist und alles. Bei uns ist da, wo wir uns treffen. Das ist ganz egal wo. Spielt keine Rolle. Wir sind da ganz anders natürlich. Aber durch unser Leben so geworden. Es wäre schön, wenn man so eine Heimat hätte, aber wir haben es halt nicht. Und wir haben jetzt mit unseren Kindern, ist es halt Stuttgart, da wo wir sind. Die haben das jetzt auch wieder.
Ja,
ich habe es übersprungen sozusagen.
Ja, und dennoch der Schwarzwald, wo ich herkomme. Also für unsere Kinder ist ja Stuttgart die Heimat. Da sind sie eben groß geworden. Und der Schwarzwald hat aber irgendwie auch eine große Bedeutung. Ja. Das nicht nur für mich, sondern ich spüre auch für unsere Kinder, also in Schwarzwald, da ist eine emotionale Verbundenheit. Das sind die Großeltern, mein Vater leider nicht mehr seit 3 Jahren, aber das ist eine starke Verbundenheit auch von unseren Kindern, der Schwarzwald.
Das bedeutet das. Ja. Jetzt haben Sie ja gesagt gehabt, dass Sie beide aus einem großen Haushalt kommen, sage ich mal so. Sie selber haben 3 Kinder. Wollten Sie nicht auch viel mehr Kinder noch haben?
Doch, aber wir haben zu spät angefangen. Ich habe die Sigrid zu spät getroffen. Und als ich Sigrid traf, da bin ich 32 geworden in dem Jahr. Und dann haben wir sehr schnell geheiratet. Also ziemlich schnell.
Ziemlich schnell, ja.
Und dann waren ziemlich schnell 3 Kinder da. Und Sigrid hatte auch noch ihre Arbeit, die sie weitermachen wollte. Sie hat eine sehr schöne Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Tanzprojekte, wo ich auch nicht mitgetanzt, aber mitgemacht habe, in allen möglichen Positionen.
An der Kunstschule Labyrinth in Ludwigsburg.
An der Kunstschule in Ludwigsburg. Das war sehr, sehr, sehr schön. Ja, das war also Willibald und was es alles gab.
Arbeit, ja.
Und das wäre nicht mehr möglich gewesen mit mehr Kindern. Dann haben wir gesagt, also nach 3 Kindern, so, jetzt ist dann gut. Und das ist auch gut. Also ja. Hätten wir uns früher getroffen, hätten wir wahrscheinlich fünf oder sechs, ich weiß nicht, wissen wir nicht.
Wissen wir nicht.
Ja, also meine nächste Frage ist eigentlich schon beantwortet. Also ich habe gelesen, dass Sie sehr bodenständig sind und schon seit 30 Jahren jetzt in Stuttgart wohnen oder 25, genau. Ja.
27. Dieses Jahr sind 27.
Dieses Jahr im Sommer sind 27 Jahre Stuttgart.
Genau. Also aus Stuttgart-Vaihingen, dann Möhringen und jetzt wohl in der Innenstadt.
In Süd.
Stuttgart-Süd im Lehnviertel, ja.
Genau. Und Sie schätzen ja, also Sie hatten vorher in den anderen Orten, wo Sie gewohnt haben, diese dörfliche Struktur so geschätzt. Also ich konnte nachlesen, dass Sie unheimlich gern auf Bauernhöfen einkaufen gehen.
Tun wir noch. Wir wohnen im Süden und fahren jede Woche zum Reiherhof nach Möhringen und kaufen da ein. Das ist einfach ein Demeter Hof und was Besseres kann uns ja gar nicht passieren. Und das halten wir die Treue. Wir halten überhaupt die Treue den kleinen Läden. Die unterstützen wir gerne und da, wo die Qualität stimmt, da gehen wir hin. Jahr für Jahr, Woche für Woche. Ja, absolut. Also ich mag beides. Ich mag gern das Dörfliche, das Vertraute, aber ich bin auch sehr gerne, wir gehen gerne ins Kino, ins Theater und dazu braucht es dann eben ein anderes Umfeld. Und wir finden die Position da im Lehnviertel ganz schön.
Das ist großartig
für uns. Haben beides.
Also, die Kinder sind nicht mehr da und wir sind jetzt in der Stadt. Wir sind in den letzten 2 Jahren mehr ausgegangen als in den 20 Jahren zuvor. Kann man so sagen, ne?
Ja, so kann man sagen. Ungefähr, also wir gehen häufiger aus als früher, ja.
Herr Siedler, Sie sind, wie nachzulesen, ist umzugserprobt. Stand es für Sie nie zur Debatte, aus diesem Kessel Stuttgart, aus diesem beengenden und der kleinbürgerlichen Kultur auszubrechen?
Also die Behauptung, dass Stuttgart eine kleinbürgerliche Kultur hat, das liegt im Kopf der Stuttgarter. Das stimmt gar nicht. Also schauen Sie das Theaterhaus an, das können Sie in jede Großstadt der Welt tun. Schauen Sie die Oper an, schauen Sie die Kinos an, die kleinen Theater, die es gibt. Das ist großartig. Und dass die Stuttgarter sich angewöhnt haben, vom Kessel zu reden, ist ein Fehler. Jede Stadt der Welt, die Hügel hätte, die würde angeben wie Graf Koks mit diesen Dingern. Und die sind toll. Wir sind heute erst die Zahnradbahn hochgefahren. Da haben Sie einen Ausblick, da beneiden uns andere drum. So sehe ich das, ja. Natürlich ist dadurch, dass es in der Stadt nicht so viel Platz ist, scheint es ein bisschen eng zu sein, aber die Struktur, wo wir wohnen, ist ganz wunderbar. Es gibt Stellen in der Stadt, über die reden wir heute nicht, die sind scheußlich, werden auch scheußlich gemacht, aber es gibt unglaublich viel Schönes und ich habe da kein Problem damit. Ich bin da sehr gern.
Stand es für Sie nie zur Debatte, dass Sie mal sagen, ach, Sie haben ja lange Zeit in Hamburg gedreht, dass man dann mal sagt, wir ziehen um?
Doch. Ich habe auch schon mal gesagt, lass uns nach Hamburg ziehen und das ist eine große Stadt. Meine Mutter kommt daher, vielleicht war das auch noch, spielte eine Rolle. Und dann sagte sie, es ist doch egal, von wo du nicht zu Hause bist. Weil ich war zu der Zeit, ging das mit dem Fernsehen los und da war ich relativ viel unterwegs. Und damit hatte sie recht, weil sie hatte ihre Arbeit in Ludwigsburg, die schön war. Die Kinder hatten die Schule, hatten ihre Freunde da und sie wollte auch nicht weg. Und ich hatte aus meiner Vergangenheit mit 8 verschiedenen Schulen und x Umzügen, konnte ich nichts vergleichbar Anziehendes anbieten wie eine Heimat. Ja. Und das hat sie, und dann waren die zu viert.
Ja, wollte ich unseren Kindern auch. Die Kinder ziehen nicht gerne rum. Und die sagen, warum? Wir haben unsere Freundin. Nein, wir wollen ja nicht weg. Ja. Warum soll man das machen?
Und wir hätten es... Ich wäre dann, wenn wir dann umgezogen wären, hätte die Zeit begonnen, wo ich nicht mehr in Hamburg drehe. Insofern war es richtig, dass wir da waren.
Und trotzdem verrate ich jetzt immer, wenn wir in Berlin sind, sagt Walter, das ist halt eine Stadt. mit diesen Chausseen. Ja. Das lieben wir auch. Wir sind sehr gerne in Berlin und wenn wir dann da eine Weile waren, gehen wir auch wieder sehr gern zurück. Ja. Also es war eine gute Entscheidung. Sie leben wirklich gerne in Stuttgart.
Ja, da bleiben wir auch.
Ich hatte am Sonntag Wieland Backes gesehen gehabt, mit dem, ich trage einen bekannten Namen, und da war die Tochter von einem Regisseur da und die sagte, sie war, glaube ich, 20 Mal umgezogen, weil der Vater halt immer gedreht hat und die Eltern und die Familie dann immer mitgezogen ist und sie konnte, also für sie war das normal, weil sie nichts anderes kannte. Ja. Und daher hat sie das auch gar nicht vermisst. Vielen Dank für die erste Runde. Jetzt machen wir weiter mit Musik, mit Hannes Wader. Gut, wieder hier zu sein. Wir sind wieder zurück beim Gesundfunk des Klinikenradios Bietigheim-Ludwigsburg. Heute sind wir nicht alleine, sondern wir haben Gäste uns eingeladen. Sigrid Klausmann-Siedler, eine erfolgreiche Dokumentarfilmerin, und ihren Mann, den beliebten Schauspieler Walter Siedler. Ja, Sie sind nun mehr seit fast 30 Jahren verheiratet.
Zu kurz.
Herr Siedler, haben Sie schon einmal den Hochzeitstag vergessen?
Letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne, haben wir beide, da waren wir beide so in Arbeit, dass wir am 30. Mai feststellten, Gestern war ja der Hochzeitstag. Aber das war das erste Mal. Und das soll doch das einzige Mal bleiben, solange ich bei Verstand bleibe zumindest.
Sehr beachtlich.
Walter vergisst ihn eigentlich nie. Ich bin eher gefährdet. Ja, oder sowas wie Valentinstag oder so.
Valentinstag machen wir
Valentinstag, auch. Also der Valentinstag, ja, aber Hochzeitstag, nee, den vergesse ich eigentlich nicht. Nein. Ich glaube, den Valentinstag, ja, das finde ich so ein bisschen...
Ja.
Also, einmal hat sie ihn vergessen, da waren wir ganz woanders, da waren wir in Schweden auf der Insel und sie hat es einfach nicht geschnallt. Ja, ich habe Blumen hingestellt, aber sie hat es nicht gemerkt. Aber dann abends schon. Schon.
Schon.
Du hast schon. Ja, ja.
Dann schon.
Das ist schön. Herr Siedler, was schätzen Sie an Ihrer Frau besonders?
Die Sonne, die sie hat, in den Augen, in der Seele, dass sie Ja sagt und Ja meint und nicht Ja vielleicht, ich weiß nicht, dass sie in vielen Bereichen sehr mutig ist, also zum Beispiel jetzt auch mit den kleinen Helden, da fährt sie dann nach Jordanien alleine und trifft dann die Übersetzung und dann einen jordanisch sprechenden Kameramann und fährt in die Wüste und dreht mit drei jordanischen Mädchen, also drei jordanischen Kindern, zwei Mädchen, Junge, fährt nach Arequipa, fährt nach Japan und macht das alles. Also da ziehe ich den Hut doch bis auf die Erde, ja. Diesen Mut, den bewundere ich sehr. Und das reicht eigentlich, ja. Sie hatten mehr, also das ist überwältigend.
Das ist so ein tolles Kompliment. Schönes Kompliment. Was schätzen Sie an Ihrem Mann besonders?
Ganz viel schätze ich an Walter. Also ich schätze an ihm, dass er mir manchmal sagt, jetzt schalte doch einfach mal in einen anderen Gang, ja. Also dann ist es weniger anstrengend. Auch seine, dass er mich so liebt. Das ist jetzt vielleicht nicht schätzen, sondern das ist einfach, dann denke ich mir, was habe ich für ein Glück im Leben, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der mich so liebt. So bedingungslos.
Das ist wunderbar. Doch ein schönes Kompliment.
Ja, da muss ich immer wieder staunen, ja, dass es möglich ist. Und vieles, vieles, seine Klugheit, sein Weitblick, seine Fähigkeit, Menschen auch zusammenzubringen und auch zu versöhnen. Vieles.
Schön. Also aus diesen Antworten sieht man raus, dass es sehr harmonisch bei Ihnen zugeht.
Ja. Wir können es auch anpinseln. Unsere Kinder sagen, wir pinst euch manchmal so an. Ja klar, ist ja, sonst ist ja die Harmonie nicht mehr fühlbar, wenn man immer nur, also harmonisch ist auch so ein Wort, ne?
Ja.
Es gibt vieles, was uns verbindet und wo wir dann mit Leidenschaft zusammen sind.
Aber es ist ein starker Trupp, kann man so sagen.
Das ist ein starker Trupp.
Ja, das auf jeden Fall. Ja,
das stimmt wohl, ja.
Weil wir, also es ist auch so, ich meine, die Welt ist kompliziert genug. Ja, man muss es sich nicht zu Hause auch noch kompliziert machen. Und das erleben nicht sehr viele. Viele haben zu Hause Schwierigkeiten mit den Eltern, mit den Geschwistern, was weiß ich, ja. Und wir haben von zu Hause, also ich und Sie auch in der Familie, man muss sich helfen, ja, man muss sich gegenseitig Platz machen. Es gelingt nicht immer gleich gut, aber man kann es wenigstens wollen und darauf achten. Und das ist wichtig. Und sich sozusagen nah bleiben, weil die Menschen verändern sich ja auch. Also ich verändere mich auch, meine Frau auch und die Kinder auch. Und bis man es gemerkt hat, wie jemand geworden ist, verändern sie sich schon wieder. Insofern muss man sehr aufmerksam bleiben und das ist schön. Ich mache das gern. Neugierde ist was Gutes.
Wie kann man sich eigentlich so einen Tagesablauf bei Siedlers vorstellen? Ganz normalen Tagesablauf jetzt.
Ganz einfach, weil ich bin schon. Normalen Tagesablauf. Ich bin um 5 auf und nicht um 8. Ich stehe meistens früher auf, weil ich nicht so lange schlafen kann. Aber ansonsten, wir sitzen viel am Schreibtisch. Also wenn jetzt er nicht dreht und ich auch nicht drehe, dann sitzen wir viel am Schreibtisch und dann stellen wir fest, hoch, jetzt geht's aufs Mittagessen zu. Dann gehe eher ich in die Küche, aber wir gehen auch je nachdem auch zusammen. Dann wird irgendwas gegessen oder wir gehen auch mal aus.
Oder ich bin nicht da, ja, und ich bin dann
sind Termine,
50 Tage nicht da,
Termine.
Und dann fahren wir nach Bietigheim ins Klinikradio und dann morgen gehe ich zu Kontext was lesen und dann Freitag habe ich eine Lesung in Hagen und lauter so Zeugs.
Das ist ja auch die nächste Strecke.
Ja, es ist also, es gibt einen normalen Tag, in dem Sinn gibt es eigentlich nicht. Die sind alle irgendwie, also in den Ferien gibt es normale Tage. Wir haben Ferien gemacht dieses Jahr, so richtig. Da war ich nur 2x4 Tage weg.
Also wir haben Ferien gemacht im Elsass, im Haus einer Freundin.
Und da ist dann da aufstehen, backen.
Aufstehen,
packen,
im Garten werkeln, kochen, Brot backen, mit den Kindern und dann abends Karten spielen. Es ist herrlich. Also da, aber auch da ist nicht so chillen, aber es ist ein ganz gemütliches Werkeln und dann ruft jemand, es gibt Tee auf der Terrasse und dann, ja, jetzt hör aber langsam auf den Garten. Und es ist so, das lieben wir sehr.
Menschen da
dass
haben,
dass wir keine Termine haben dann, ja.
gern Menschen da auch, also Familie und Freunde und so.
Ja, das ist auch ganz toll und wichtig, dass wir beide, also ich habe noch nie erlebt, dass irgendwie Menschen da waren, sagen, oh, das ist jetzt zu viel, sondern wenn 10 Menschen angemeldet sind, dann machen wir eben zusammen, bereiten was für 10 Leute vor oder für 20 oder für 5. Wir mögen es sehr. Und weil wir auch viel weg sind, arbeiten, also nicht arbeiten ist das falsche Wort, sondern wenn wir viel weg sind und dann wieder zu Hause, dann ist das ein ganz wichtiges Thema. Jetzt die Freundesarbeit, also dass man auch Freunde bleibt, ja, von allein geht es ja nicht immer unbedingt. Und dass wir Leute einladen, ja, und verabreden, Zeit verbringen mit denen, das ist uns wichtig, ja.
Bei Ihrer Vielseitigkeit, da bleibt ja für Hobbys eigentlich keine Zeit, oder haben Sie überhaupt
Hobbys?
Das
Leben ist unser Hobby, eins nach dem anderen. Also,
Also Hobby, würde ich sagen, also Musik hören.
Musik hören, gut,
also
das
Musik
stimmt.
Überhaupt ist ein Hobby. Musik überhaupt ist ein Hobby und eigentlich auch, ja, im früheren Garten, als wir einen Garten hatten, jetzt einfach auch meine, wir haben zwei Balkone, das ist ein echtes Hobby von mir. Also ich muss meine Hände in die Erde stecken können und etwas gestalten.
Also die verwandeln Farben sich dann leicht in einen Urwald. Man kommt noch drauf, aber nicht so einfach. Aber es ist sehr schön. Also dadurch ist man wie, also wenn dann die Markise drüber ist, ist man ja einfach in einem Garten. Ja. Auch wenn er klein ist. Ja. Das ist sehr schön, sehr bunt auch.
Das kann ich gut nachvollziehen, weil ich hatte auch meinen ganz kleinen Balkon und da waren Äpfel, Kirschbaum, kleine und Trauben und Tomaten und alles. Und mein Bruder hat gesagt, er meldet mich jetzt bei Schöner Wohn oder so an, weil das ist unwahrscheinlich, was man auf diese Quadratmeterzahl alles bepflanzen kann.
Also sind das hauptsächlich Blumen? Ja. Eigentlich nur.
Hauptsächlich Blumen.
Ganz verschiedene.
Und ein paar Kräuter.
Ein paar Kräuter, stimmt. Ja. Ein paar Kräuter haben wir auch.
Aber das kann ich gut nachvollziehen, dann die Arbeit mit den Händen. Ja, wir sind ja hier beim Klinikenradio. Klinikenradio wird ja verbunden mit Musik. Was bedeutet Ihnen beiden Musik? Wie wichtig ist Musik in Ihrem Leben?
Also in meiner Familie, als ich klein war, wurde sehr viel klassische Musik gehört. Mein Vater und meine Mutter haben zusammen manchmal auch musiziert. Also er hat gesungen und sie hat Klavier gespielt. Ich habe dann eine ganze Reihe von Jahren ein Instrument gespielt, auch im Schulorchester dann. Aber mit Beginn der Arbeitswelt und sozusagen der Schauspielschule war einfach keine Zeit mehr da. Ich habe Musik gehört. Allerdings, seit ich mit Sigrid verheiratet bin, hat sich die Musikrichtung doch mehr ins Rock und Blues und Pop Soul. Weniger, aber Soul verändert. Und die Kinder hören schon mal eine Klassik und finden das auch interessant. Aber wenn sie selber an die Taste gehen, dann kommt immer Blues oder Rock raus. Immer.
Ja, und die finden auch,
und Jazz auch.
Und die finden auch eigene Musiken, die uns wieder inspiriert. Und dann schicken wir uns gegenseitig YouTube-Links. Hast du das, kennst du das schon? Und ich bin mit der Volksmusik und mit dem Blues aufgewachsen. Also meine Eltern waren beide immer im Gesangsverein, viele, viele Jahre. Und meine Mutter hat immer gesungen bei der Arbeit. Auch auf dem Feld und in der Küche und immer gesungen. Also es war ganz wichtig. Und ohne Musik könnte ich mein Leben überhaupt gar nicht vorstellen.
Ich war 6 Jahre in einem Münchner Chorbuben, im Knabenchor. Wir haben Konzerte gegeben, große Konzerte, Reisen gemacht bis nach Spanien. Da hatten wir dann 3 volle Programme auswendig im Kopf. Die
toll.
Jungs, ja. Und ich war damals, es ging los, da war ich, in dem Jahr wurde ich 11, bis 17 war ich da. Und habe unendlich viel gesungen. In allen Kirchen, die Sie sich nur vorstellen können. Es waren meistens geistliche Konzerte, a cappella, also ohne Orchester. Und wir haben dann auch mit dem Münchner Bachchor, mit unter Karl Richter, haben wir auch Matthäus Passion gesungen und so Zeugs. Das war schön.
Das hätte ich gerne mal gehört, Walter, als Chorknabe.
Ja.
Also er kennt
sich. Ich war kein besonders guter Sopran. Ich war mal Solist, aber das war nicht gut. Da gab es andere. Der kleine Paul, der war viel besser als ich. Also wirklich. Ach, ich war ein guter Bass, das stimmt.
Vielleicht gibt es ja noch Aufzeichnungen.
Es gibt Platten, ich hab vielleicht sogar noch eine. Aber man hört natürlich niemand raus, weil es ja ein Knaben. Beziehungsweise wir hatten bis 21, 22. Also wir hatten richtig alle Stimmen ordentlich besetzt. Und wir waren eigentlich in einer Reihe mit den Regensburger Domspatzen und den Wiener Sängerknaben.
Ja, genau.
Und ja, wir waren sehr weit oben. Der Chordirektor hätte einen Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon bekommen können, aber er war sehr eigen und hat gesagt, das mache ich nicht.
Also verschiedene musikalische Richtungen treffen da aufeinander.
Ja. Und die Moderne hat sich durchgesetzt, gebe ich zu.
Und für meine Arbeit natürlich, als in den vielen Jahren, als ich Choreografin und Tanzpädagogin war und Stücke gemacht habe, war ja Musik ganz wichtig. Also immer, ich saß viele Stunden in den Plattenläden, um Musik auszusuchen für meine Stücke und jetzt für die Filme natürlich auch, ist Musik immer ein Thema.
Auch im Einklang in Stuttgart ein ganz wunderbarer Plattenladen. Ja. Da kann man Musik hören bis zum Abwinken.
Ja.
ohne sie kaufen zu müssen.
Und die machen alles möglich. Also wenn man hingeht und sagt, ich habe heute Morgen in Deutschlandradio ein Lied gehört, und dann gehen die hin und suchen das für einen aus. Das ist ein einmalig toller Laden. Und
wenn sie es nicht finden, dann rufen sie 10 Tage später an, wir haben es gefunden. Aus Tokio oder weiß der Teufel wo. Ne? Ja,
toll, toll. Sind dann so der Musikgeschmack zwischen den Eltern und den Kindern aufeinandergeprallt? Gab es da irgendwie Dispute? Wir hatten mal einen Gast, wo der gesagt hat, das war dann schon ganz schwierig mit der Musik, die da aus dem Zimmer kam. Ich konnte da nicht umgehen damit. Gab es bei Ihnen da auch so diese Generationenkonflikte im Bereich Musik?
Also ich würde sagen, wir waren als Eltern nicht darauf aus, dass die Kinder bestimmte Musik hören. Sie haben natürlich unsere gehört, wenn wir da waren, sie tatsächlich.
Wir haben sie ganz klar beeinflusst.
Sie haben sie beeinflusst.
Ohne Ende.
Ja, aber es gab zum Beispiel die Kelly Family, ja? Da wurde die Kelly Family gehört und da wurde die halt gehört, weil wir wussten, das hört auch wieder auf. Also das war damals wichtig für die, und dann haben die Jenny hauptsächlich. Dann soll sie Kelly Family hören. Das hat sie gehört ein Jahr lang.
Dann hat sie die Beatles entdeckt.
Dann hat sie Beatles entdeckt, die hatten wir natürlich schon.
Dann hat sie Bob Dylan entdeckt. Also sie haben eigentlich auch über unsere Platten, die wir hatten, da haben sie geguckt, die haben Musik entdeckt, gegen die wir irgendwie nichts haben konnten. Aber wir haben schon dadurch, dass wir viel, auch wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, in Ferien, dann lief da Joe Cocker, dann lief da Van Morrison. Unser Sohn ist ein riesen Van Morrison-Fan, ein riesen Tom Waits-Fan. Unsere Kinder haben wirklich, da sind wir absolut zusammengekommen. Und wie ich schon vorhin sagte, und dann haben die aber wieder entdecken, die wieder was Eigenes, Martha Wainwright, nie gehört. Und dann, dann entdecken wir wieder was und kaufen die CD. Und ja, das ist das. Also musikalisch sind wir da in einem ganz tollen Austausch.
Das finde ich schön, wenn man sich so ergänzen kann und kann eigentlich von der Jugend auch noch lernen. Ne? Das,
ja.
Wir haben Jazz studiert, ich Saxophonistin, also da kam schon auch noch wieder eine Richtung in unser Leben. Das waren auch interessante Sachen dabei. Auch so die große Leidenschaft bleibt irgendwie da, wo wir sind.
Ja, hallo, hier ist Uwe Janssen. Willkommen beim Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Wir haben heute zwei tolle Gäste bei uns, die Frau Klausmann-Sittler und den Herrn Sittler, Dokumentarfilmerin und Schauspieler, bekannter Sprecher, Autor, ein Künstler-Ehepaar. Gar nichts von so weit weg, aus Stuttgart-Möhringen. Ich muss jetzt meine Kollegin Uschi ein wenig vertreten hier und möchte gleich nochmal kurz auf den Glamour von Möhringen zurückkommen, wenn Sie mir das so gestatten. Die Uschi hatte vorhin schon gefragt, wie sieht so ein Tagesablauf bei Schauspielers und Filmers zu Hause denn so aus, und wie sieht dann tatsächlich aus, was jetzt die drei Schulkinder betrifft? Ist es ihr täglicher Job, morgens die Kinder in die Schule zu bringen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass alles klappt? Inwieweit verträgt sich ihr Leben? Sie sind ständig unterwegs, oft, wir haben gerade gehört, demnächst in Hagen, haben Sie einen Auftritt. Wie verträgt sich dieses Leben des ständig Unterwegsseins denn mit den alltäglichen Pflichten?
Also, wenn ich antworten soll, also es ist so, unsere Kinder sind ja seit Jahren nicht mehr zu Hause, die sind ja schon groß und in der Welt unterwegs. Und
in Möhringen leben wir auch
in nicht. Möhringen leben wir seit 2 Jahren nicht mehr. Wir haben 8 Jahre da gelebt, sehr gerne gelebt. Wir sind jetzt umgezogen nach Stuttgart Süd und leben sozusagen ein bisschen den Hang hoch. Wunderbar. Und das Leben sieht ein bisschen, sagen wir mal, von außen betrachtet chaotisch aus, weil wir keinen geregelten Tagesablauf haben, in dem sie, also wir stehen morgens auf und dann geht es Frühstück und dann entweder gehen wir an den Schreibtisch oder ich muss was lernen oder ich muss was schreiben oder müssen schauen, mit wen rufen wir an, damit wir Geld kriegen für die kleinen Helden, weil wir müssen Geld sammeln, damit wir weitermachen können, und wir werden auch weitermachen. Im Moment haben wir noch kein Geld fürs Weitermachen, aber wir kriegen das schon noch. Und dann gibt es Termine, so wie hier oder dann bei Context in Stuttgart, da ist zum Beispiel morgen Abend eine Lesung, die muss dann auch vorbereitet werden. Und dann bereitet Sigrid was vor und bereitet einen Dreh vor, der da nicht stattfindet, weil es nicht schneit wieder mal, wie letztes Jahr auch. Man kann also keinen Winterfilm drehen, obwohl wir den längst wollten. Und so geht das dann auf und ab, und dann fahre ich nach Hagen, und dann letztes Jahr war sie viel unterwegs für die kleinen Helden, war zweimal um die Welt geflogen. Also da ist viel Musik drin sozusagen, ja. Und Glamour ist eher
kommen und gehen.
Ja, viel kommen und gehen, und also jetzt über Weihnachten waren die Kinder da, also das, wenn sie das Glamour nennen, das ist eher bei so Preisverleihungen, wenn man zum Beispiel zur Goldenen Kamera gehen wir diesmal, da hat sie dann ein schönes Kleid an, ich habe ein Smoking an, aber sonst ist der Smoking arbeitslos im Schrank.
Okay. Wie ist denn jetzt so, wenn Dokumentarfilmerin oder Filmemacherin und Schauspieler zusammenarbeiten müssen? Können die gut zusammenarbeiten? Ergänzen sie sich? Haben Sie fachliche Diskussionen?
Na ja, klar. Ich meine, wenn wir die kleinen Helden machen, dann ist der Walter nicht als Schauspieler dabei, sondern als Produzent. Mhm. Und die Arbeit ist auch, also die ist auch wirklich, jeder hat seinen Bereich. Also ich gehe ja, Walter ist nicht dabei, wenn ich drehen gehe. Da habe ich einen Kameramann oder eine Kamerafrau dabei, einen Tonassistent. Und wenn ich zu Hause dann im Schneiderraum in unserem gemeinsamen Arbeitszimmer schneide, dann zieht er mit seinem Laptop aus, weil er denkt, ich störe nur. Aber natürlich erzähle ich davon, wie war es beim Dreh, oder wir schauen uns dann einen Rohschnitt an und Walter sagt was dazu. Also da ist er nicht als Schauspieler, sondern als Produzent, und da hat er seine Interessen auch. Ja, das.
Also was mein Bereich ist, auch ich gucke auch, dass wenn sie dann zum Schneiden kommt, dass der Schneidetisch tatsächlich funktioniert, und helfe organisieren, soweit ich das kann, dass die Reisen gut funktionieren, also das, was man halt machen kann, wenn man nicht dabei ist. Inhaltlich bin ich eigentlich nur dabei, wenn die Filme geschnitten werden und dann was zu sehen ist. Auch bei der Auswahl der Kinder, da erzählt sie dann, und dann kann ich sagen, ich hätte lieber ein Mädchen in Jordanien oder sonst wo, aber wenn es kein Mädchen gibt, dann gibt es halt einen Jungen. Ja, also die letzte Auswahl macht sie natürlich, klar.
Okay. Wir sind ja hier im Krankenhaus in Bietigheim, und Herr Sittler, da wollte ich noch mal gerne auf einen Punkt in Ihrer Biografie zurückkommen.
Wichtiger Punkt.
Sie hatten ja mal vorgehabt, Medizin zu studieren.
Ja.
Und haben auch als Krankenpfleger gearbeitet.
Ich war bis in den neurochirurgischen OP gekommen, als OP-Pfleger.
Okay.
Also das ist also schon ganz schön weit, ja.
Volle Programm.
Ja. Und
Sie haben sich aber dann entschieden, nicht Medizin zu studieren. Können Sie uns was dazu sagen, zu dieser Entscheidung?
Es ist so, ich wusste nach dem Abitur nicht so recht, was ich machen sollte. Ich war damit in guter Gesellschaft, weil kaum einer wusste es damals. Habe dann Wehrdienst geleistet, 2 Jahre, weil ich ein bisschen Geld verdienen wollte. Wusste es danach auch nicht, was ich machen sollte. Bin dann nach Südamerika zu einer Schwester. Kam dann zurück. In dem Jahr, als ich zurückkam, ist einer meiner Brüder, der sehr krank war, ist gestorben, und ein halbes Jahr später mein Vater. Dann dachte ich, ich muss Arzt werden wie mein Patenonkel, das ist gut, das gefällt meiner Mutter, passt schon, das kann ich auch, glaube ich. Und dann habe ich mich beworben, und ich kriegte keinen Studienplatz, zu meiner Überraschung, weil ich dachte, ich gehöre zur Studienstiftung des deutschen Volkes, wieso kriege ich keinen Studienplatz? Aber ich kriegte keinen. Und dann habe ich im Krankenhaus gearbeitet, lang, gerne auch, habe mich weitergebildet, soweit ich konnte. Und als es dann immer noch nicht klappte und ich das Gefühl hatte, ich werde immer älter und komme nicht dazu, das zu machen, ist es mir abhanden gekommen sozusagen. Ich habe natürlich auch extreme Erfahrungen gemacht in der Neurochirurgie. Das ist nicht so ganz einfach. Nicht wegen der Patienten, sondern eher wegen der Doktoren. Ja. Irgendwann war es rum. Es ist mir einfach abhanden gekommen. Und hätte ich ein halbes Jahr vorher einen Studienplatz bekommen, hätte ich es gemacht. Mhm. Aber der kam einfach ein halbes Jahr zu spät. Ich hatte es aufgegeben. Das war der Grund. Sonst wäre ich heute Arzt, und ich weiß gar nicht, ob ich die Sigrid kennen würde, und wäre vielleicht ein Chirurg irgendwo, weil handwerklich, das hat mir immer Spaß gemacht. Und der Vorteil von diesen Jahren, wo ich an der Klinik war, den habe ich voll ausspielen können bei der Serie Nicola, wo ich einen Chefarzt, Orthopädie-Chefarzt spielte, weil das, was wir im Film getrieben haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was wirklich stattfindet. Aber ich mag Ärzte sehr gerne. Ich weiß, dass es eine wahnsinnige Aufgabe ist. Und zwischen einem guten Arzt und einem eitlen Arzt ist es ganz knappe Grenze. Ja, das kann sehr schnell passieren, weil auch das verführt einfach, weil man so viel weiß, ja, und so viel kann. Und dann wird plötzlich jemand gesund. Dann hat man einen Jungen, der ist halb tot, und 10 Tage später geht er nach Hause aufrecht. Da kann man schon mal sozusagen den Boden verlieren. Ja, verstehe ich.
Möglicherweise Allmachtsfantasien auch.
Ja, aber die richtig Tollen haben das da halt nicht. Ja, aber da ist es wie überall. Also es gibt gute Lehrer, und es gibt mittlere Lehrer, und es gibt weniger gute Lehrer. Es ist in jedem Beruf gleich.
Also wir sind sicher, dass aus Ihnen auch ein toller Arzt geworden wäre.
Das hoffe ich zumindest. Das müssen wir dann später beurteilen. Aber nein, das wäre auch ein guter Beruf gewesen. Ja. Mhm.
Wie hätten Sie sich selbst eingeschätzt? Also wenn Sie jetzt Arzt geworden wären, das Wort wären, ist natürlich...
Also wenn ich von dem ausgehe, was...
Zweifelhaft, aber was hätten Sie vielleicht von dem, was Sie heute als Person ausmacht, mit in diesen Beruf hineingebracht für die anderen Menschen?
Ich glaube, eins ist aus meiner Position in der Familie als jüngstes von 8 Kindern, da ist die Eitelkeit etwas nicht so stark ausgeprägt, weil man schauen muss, wo man bleibt und weil man einfach weiß, wie viel Platz die anderen auch brauchen. Ja, das hätte ich sicher mitgenommen.
Das heißt, Sie hätten wahrscheinlich die Grenze zum Eitelsein nicht überschritten.
Ich hoffe nicht. Ja. Ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht. Hätte natürlich passieren können, aber ich glaube eher nicht. Dazu hat man zu viele Leute um sich rum, die einen dann wieder auf den Boden geholt hätten, auch in der Familie. Und meine Mutter war eine Frau. Letztlich, was man tat, das war ja gut, aber es gibt immer noch Messer. Ja, also Nobelpreis muss es dann bitte schon sein. Ja, also insofern, da hebt man nicht so leicht ab mit so einer Mutter.
Ja, da sind wir wieder zurück. Wir immer noch Uwe Janssen am Mikrofon. Mit Frau Klausmann-Sittler und Herrn Sittler an den beiden anderen Mikros. Wir haben gerade zwei ganz tolle Songs gehört. Leonard Cohen, noch aus seiner etwas früheren Zeit, er ist ja heute schon sehr betagt, steht immer noch auf der Bühne oder wieder auf der Bühne. Davor hörten wir Tom Waits' Innocent When You Dream. Wir haben uns gerade gefragt, was ist es denn, was macht diesen Zauber, diesen Reiz, diesen Eros, kann man fast sagen, dieser Stimmen aus. Und Frau Klausmann-Sittler, Sie haben mir gerade erzählt, Sie haben aus bestimmten Gründen in der Familie so eine Vorliebe für diese rauen, herzlichen Stimmen und natürlich auch ganz besonders für Tom Waits.
Für Tom Waits, für Eva Cassidy, für Leonard Cohen, für diese Menschen, die mit ihren Liedern das Leben beruhigen. Und weil sie auch eben Poeten sind und nicht nur Lieder singen, sondern auch diese Lieder schreiben, die finden wunderbare Worte für Zustände, die wir alle haben und erleben und nicht immer die Worte dafür haben. Und dann kommen die daher und singen das und es ist eine Bereicherung. Und zum Beispiel, ich bin ja auch immer wieder allein zu Hause, auch Abende, und dann ist es mir was Wunderbares, dann sitze ich da, spiele eine Patience und gehe auf YouTube und gebe zum Beispiel Leonard Cohen ein oder lege mir natürlich auch eine Platte auf von ihm. Und dann gerate ich da in so eine Welt, in diese Welt der Musik, und das ist ein echtes Hobby. Und das beruhigt mich, das macht mich irgendwie zufrieden, das macht mich aber auch manchmal melancholisch. Aber es ist ja gut, wenn man diese Melancholie zulässt und sie nicht beiseite tut, weil man noch was arbeiten muss, sondern dann darf man auch, man darf dann auch ein bisschen leiden zum Beispiel und träumen. Ja, die finden Worte für die emotionalen Befindlichkeiten.
Das Melancholische ist ja eigentlich was Positives. Denn es ist eine gewisse Traurigkeit, die aber in sich wieder einen Kern für das Positive trägt. Also eigentlich auch eine ganz heilsame Geschichte. Das heißt, auch wenn man Musik hören mag, die nach außen hin erstmal so ein bisschen getragen oder trauriger ist, sie kann durchaus genau das Gegenteil in einem selbst bewirken.
Ja, und für die künstlerische Arbeit vielleicht auch. Also ich denke mal, man braucht eine bestimmte Sensibilität. Ich arbeite sehr viel mit Kindern. Wenn man da nicht sensibel ist und auch zum Beispiel nicht sagt, ach, das sind ja die kleinen Kinder und die sind ja so nett und da wollen wir jetzt mal was Lustiges machen, und genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Diese Reihe von den 190 kleinen Helden hat auch eine Traurigkeit. Aber nicht, weil ich sie nur traurige Fragen stelle, sondern weil Kinder so auf die Welt gucken. Ja? Die haben natürlich auch ihren Humor und ihre Kraft und ihren Optimismus, aber es ist immer auch eine Traurigkeit dabei. Immer. Und so ist das Leben, oder?
Und das ist auch sehr, sehr gesund, wie Sie schon sagen. Also dieses immer hip, immer schön, immer fit, immer toll drauf. Das ist furchtbar. Es ist auch gelogen. Mhm. Und wenn man das einmal durchschaut hat, dann kann man das nur noch schwer ertragen, wenn einem das um die Ohren gehauen wird, 24 Stunden am Tag. Es wäre viel schöner, es würde ein bisschen auf und ab gehen.
Was hören Sie für Musik während der Arbeit, Frau Klausmann?
Während der Arbeit gar keine. Also während der Arbeit höre ich keine Musik, sondern wenn ich arbeite und Musik brauche, dann konzentriere ich mich darauf, welche Musik möchte ich jetzt genau. Zum Beispiel, wenn ich Filme schneide, dann suche ich nach Layout-Musik. Das heißt, ich suche nach Musiken, an welcher Stelle brauche ich überhaupt Musik, welche ist da geeignet, und dann habe ich mein eigenes Archiv sozusagen. Arbeite mit Musikern zusammen, denen ich dann auch etwas anvertraue, weil ich sage, das sind meine Emotionen, aber vielleicht kann man das auch nochmal anders sehen. Also die musikalische Arbeit im Film speziell ist nochmal was anderes, ne? Aber wenn ich arbeite, höre ich nicht Musik, dann ist die Arbeit getan.
Welche Aufgabe muss denn Filmmusik erfüllen? Also Sie sind ja tief in der Musik auch verwurzelt. Wenn Sie Musik auswählen für einen Film als Begleitmusik, worauf muss man da achten? Was ist der Kern?
Filmmusik, ich denke mir mal, da gibt es dann wahrscheinlich Kollegen, die mir sofort widersprechen würden, sondern das ist ja auch noch etwas Subjektives, wofür verwende ich Musik im Film? Einmal verwende ich Musik im Film, wenn ich zum Beispiel noch gar nicht einen Schnitt gemacht habe, sondern jetzt kommt eine bestimmte Szene, die ich schneide, ich habe so und so viel Material. Dann suchen wir, der Kato und ich, uns manchmal einfach eine Musik, die, wo wir sagen, was erzählt uns diese Szene? Erzählt uns was Lustiges, was Trauriges? Dann suchen wir manchmal erstmal eine Musik und unter dem Eindruck dieser Musik schneiden wir die Szene dazu. Mhm. Oder ich lasse zum Beispiel bei den kleinen Helden ein Kind erzählt mir etwas. Ja, erzählt mir aus seinem Leben, seinen Blick auf die Welt, in seine Zukunft. Und dann kommen immer wieder Montagen, wo nicht erzählt wird. Und dann nehme ich eine Musik, die eine Atmosphäre, die entstanden ist, zum Beispiel noch einen Moment weiterträgt. Ja, also das ist ganz unterschiedlich eigentlich. Aber für mich hat es schon immer mit Emotionen zu tun. Ohne dass man das zukleistert. Also da muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht irgendeine Soße drüber kippt.
Ja, ja.
Und das lernt man im Laufe der Zeit auch, dass man Musik sparsam einsetzt.
Ja, muss man nicht, wenn jemand melancholisch in die Ferne guckt, auch noch Geigen drunter tun und Bratschen und Celli und so. Das muss man nicht machen. Ja. Kann man machen. Man muss genau wissen, was man tut, ja. Damit die Reichhaltigkeit bleibt und es nicht kitschig wird, ja.
Ja. Also Kitsch vermeiden.
Kitsch ist was Schönes auch, aber nicht zu viel davon, ja.
Fällt Ihnen spontan was ein, wo Sie vielleicht einen Film, Fernsehen gesehen haben in jüngster Zeit und da haben Sie gedacht, diese Musik, nee, überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht.
Ach, Sie können Sonntagabend sehen Sie ganz viele Filme im Zweiten, wo das so ist.
Die schlechten Beispiele merke ich mir nicht mehr.
Okay. Herr Sittler, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, mit der Uschi zusammen, Musik im Elternhaus, Sie waren auch selbst, Sie haben aber nicht gesagt, welches Instrument Sie gelernt haben, oder habe ich das überhört?
Ich habe es nicht gesagt, weil Querflöte habe ich gelernt.
Querflöte, okay. Und als Sänger auch durchaus von Gnaden gewesen und begnadet Gnade gewesen.
Ich will jetzt nicht sagen, aber ich war schon brauchbar.
Gut, also Sänger, wenn Sie bei Karl Richter mit waren, dann ist es ja schon...
Nee, der hat uns ja nicht gekannt, sondern hat den ganzen Chor gekauft, weil der Chor so gut war.
Aber
ja.
Jeder Chor besteht eben natürlich aus seinem... Jeder Chor ist nur so gut wie sein...
Ja, aber wir hatten einen sehr guten Chordirektor und seine Frau hat die Stimmbildung gemacht und die war sehr erfahren und die haben auch jeden genommen, der kommt. Mhm. Und haben gesagt, wir kriegen jeden so weit, dass der mitsingen kann. Und dann gibt es ein paar, die Solisten sind. Und das funktionierte immer eigentlich. Und dadurch war das so letztlich eine gute Art. Die haben nicht gesagt, nur die Allerbesten, sondern gesagt, jeder ist gut. Mhm. Weil jeder Mensch kann singen, wenn du ihm Chancen gibst. Ja? Und jede Stimme ist schön. Man kann sie formen halt. Ja? Die Stimme muss die werden, die einem gehört und nicht die, die man gerne hätte. Und das hat sie gemacht und das war sehr gut.
Und das gilt ja eigentlich sowohl für Sie als Schauspieler oder für den Schauspieler überhaupt, als auch für den Musiker, also für den Sänger.
Es gilt für die Menschen überhaupt. Wenn die Kinder das würden, was sie mit 6 schon sind, dann hätten wir viele Probleme nicht.
Mhm.
Aber wir verbiegen sie immer so ein bisschen und dann müssen sie alles Mögliche lernen, was sie nicht brauchen und Ellbogen ausfahren und den Nachbarn niedermachen, damit sie selber vorkommen. Das macht viele Probleme.
Ja, ja.
Die Kinder selber haben das am Anfang nicht.
Inwieweit hat, Sie haben gerade das Wort Stimmbildung schon genannt, dass man lernt dann ja mit dem Zwerchfell für die Zuhörer.
Genau.
Für die Zuhörer zur Erklärung, das ist dieses kleine Fell sozusagen im Bauch, das man stützen muss, damit man einen langen, guten Atem hat oder so ähnlich. Ich bin jetzt kein Profi. Inwieweit hat Ihnen das geholfen bei der Stimmbildung als Schauspieler?
Viel natürlich, weil wenn man das richtig einsetzen kann, dann wird man nicht so schnell heiser auf der Bühne. Oder wenn man sehr heftige Reaktionen hat und laut sein muss und man macht Fehler, wird man sehr schnell heiser.
Das heißt, also, ein Sänger, der muss mit unter 3 Stunden, also wir wollen jetzt gar nicht Wagner.
Die können das auch, ja.
Die können das und ein Schauspieler muss es aber genauso können.
Also letztlich, um es ganz lässig zu sagen, man muss eigentlich aus dem Hintern sprechen. Ja? Wenn man das tut, dann kommt es ganz leicht raus und geht bis in die letzte Reihe. Wenn ich dann mir Mühe gebe, dann kommt gar nichts mehr. Ja?
Okay. Das ist so ein Trick,
und dann kommen die Adern raus und dann ist aus. Okay. Wir müssen schauen, dass sie den Ball drinnen haben.
Den
Blasenbalg sozusagen.
Okay, gut.
Mhm. Also die Stütze kommt von da und dann das nach unten ziehen und dann ist fürs Sprechen ist es viel leichter als für Singen übrigens. Also Singen ist ein richtig komplizierter Vorgang. Also Operngesang, ja, ist richtig kompliziert.
Das ist schwierig, ja.
Ja, aber wenn man das gut kann, mag ich auch sehr gern. Also Cecilia Bartoli haben wir neulich sehen können, live in Salzburg. Das ist ein Ereignis. Wirklich.
Ich stand mal neben einer Sopranistin, als die im Treppenhaus mal kurz losgeschmettert ist. Und da dachte ich schon, sehr beeindruckend. Mhm. Ne? Sehr, sehr beeindruckend. Okay, von Ihrem Elternhaus hatten wir, wie gesagt, schon kurz gesprochen. Literatur, Musik, Erich Kästner. Was ist das Besondere an Erich Kästner? Warum haben Sie sich für ihn so entschieden und sich für ihn so eingesetzt?
Also wir hatten in meinem Elternhaus, dadurch, dass mein Vater Literaturprofessor war, gab es eine ganze Menge Literatur. Kästner gab es nicht. Er mochte die Literatur des 20. Jahrhunderts nicht so gerne. Er war 18. 19. Und Erich Kästner kam über die Schule dazu, aber auch nur marginal. Und richtig ging es erst los mit dem Impresario und dem Regisseur Martin Mühleis hier aus Gschwendt, der einen eigenen Laden hat. Und der kam und sagte:
Ich kenne den Gschwender Musikwinkel,
eine ganz, genau,
ganz
genau.
Tolle Veranstaltungsreihe.
Da sind wir übrigens auch zusammen aufgetreten, meine Frau und ich als Valentin und sie als Little Karstadt. Wunderbar. Das war sehr schön. Fremd. Nee, fremd ist der Fremde nur in der Fremde, genau. Das war das. Und er kam und sagte: Lass uns eine Lesung machen aus dem autobiografischen Roman von ihm. Und dann habe ich gesagt: Mache ich. Gab es ein bisschen Musik und dann war das so ein Erfolg, dass er sagt, wir machen einen Theaterabend raus. Und dann musste ich mich natürlich mehr damit befassen. Und je mehr ich mich mit Kästner befasse, desto besser gefällt er mir. Und dann kam eben jetzt der Hildebrand auch noch dazu, ja, weil ich sein Buch lesen darf, das letzte Buch, was er nicht mehr machen konnte. Und die Denkart gefällt mir besonders gut. Ich mag dieses Anschauen und zeigen, was man sieht und nicht jemand überreden wollen zu irgendetwas sagen, nicht sagen, was du denken sollst, sondern schau mal, so sieht's aus und dann kannst du selber entscheiden, was das ist. Und das mag ich einfach gern und sich selber nicht so wichtig nehmen. Da ist sowohl Hildebrand als auch Kästner ist ein großes Beispiel dafür. Also wenn er über sich selber redet, über seine Kindheit, über auch die Schwierigkeiten, dann ist es nie selbstmitleidig, es ist nie mitleidheischend, sondern er beschreibt es einfach so wie Sigrid, wenn sie ihre Kinder befragt, in den 199 kleinen Helden, das kann sie noch besser erzählen als ich, die Kinder, wenn sie auch schwierige Situationen beschreiben, die sagen es einfach. Und dadurch kann man es begreifen, weil sie wollen gar kein Mitleid, darum geht es gar nicht. Es geht darum, nur zu sagen, was ist also die Kleine aus Argentinien, die sagt, dass ihr Vater, der hat immer gesagt, er kommt nie. Er kommt nie. Und dann sagt sie, ja, so ist es eben. Und du merkst, wie traurig sie ist. Aber sie kann damit umgehen, sie hat es in ihrem Leben drin. Mhm. Das ist schön. Mhm. Und jetzt machen wir Musik.
Jetzt machen wir Musik.
Also wir nicht, sondern Sie spielen Musik.
Bettina, Band ab.
Wir sind wieder zurück beim Klinikenradio Bietigheim-Ludwigsburg mit unseren Gästen, Frau Klausmann-Siedler und Walter Siedler. Frau Klausmann-Siedler, seit 2003 ungefähr haben Sie sich dem Dokumentarfilm verschrieben, wenn ich das so richtig nachvollzogen habe. Das Interesse an den kleinen Helden des Alltags zieht sich durch Ihr filmerisches Schaffen. Der Film Lisette und ihre Kinder über die Erzieherin, ihre eigenen Sprösslinge, zeigt ebenso wie die viel gelobte Dokumentation über den Besuch des Ex-Fußball-Nationalspielers Thomas Hitzlberger in einer südafrikanischen Township und seine dortigen Begegnungen mit HIV-infizierten Kindern. Und jetzt auch mit dem Projekt 199 kleine Helden. Wie kommen Sie zu den Ideen für diese Projekte und wie finden Sie diese ausdrucksstarke Personen, die Sie mit Ihren Filmen begleiten?
Die begegnen einem eher. Also ich suche sie ja nicht. Bei den kleinen Helden ist es ein bisschen anders, weil das so ein umfangreich ist. Da suchen wir tatsächlich. Aber die Protagonisten in den anderen Filmen, die sind mir schon auch begegnet in meinem Leben. Und dann kam die Idee, wenn ich sie so interessant fand, weil ich dachte, die haben uns so was Wichtiges zu erzählen, dann geht man auf die Suche nach Geld. Das ist ja immer das Erste. Wie kann man das machen? Ein Team. Und dann legt man los. Und bei den kleinen Helden, wie findet man die? Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Entweder recherchiere ich im Internet, schreibe Schulen an oder wir beauftragen Leute in den jeweiligen Ländern nach geeigneten Kindern zu suchen, die eben einen außergewöhnlichen Schulweg auch haben, aber eben auch Persönlichkeiten sind, die auch gern was erzählen. Und die Idee zu den 199 kleinen Helden hatte ganz ursprünglich der Walter und da hatte er eigentlich die Idee, Kinder auf ihrem Schulweg zu drehen, weil man damit eben auch die Welt kennenlernt. Ne? Diese Kinder, die wirklich noch einen Weg, eine Strecke zurücklegen, um zur Bildung zu gelangen. Und ich meine, Bildung und Kinder, das ist einfach auch mein Thema, unser Thema. Das ist uns einfach wichtig, dass man Kindern der Welt und in diesem Projekt eine Stimme gibt, weil die uns alle was zu sagen haben. Und mittlerweile sind wir eigentlich, hat sich so ein bisschen der Schwerpunkt verlagert von den Schulwegen. Die sind immer noch wichtig, weil die liefern uns die Bilder und erzählen auch was von den Gegenden, die Kinder durchlaufen. Aber eigentlich geht es im Kern um die Kinder selber. Und deswegen heißt es eben auch nicht 199 Schulwege, sondern es heißt 199 kleine Helden. Und es geht um die Kinder, um die zu porträtieren. Wer sind die? Was macht die aus? Was denken und fühlen die? Wo wollen die hin?
Das ist ja ein ziemlich groß angelegtes Projekt, wenn ich das so richtig nachvollzogen habe. Und Sie wollen ja in allen Ländern der Welt quasi kleine Helden finden und diese begleiten. Auf was für einen Zeitraum ist das Projekt angelegt?
Also optimistisch ist es angelegt auf 6 Jahre. Das könnte aber jetzt länger werden, weil wir für dieses Jahr noch kein Geld zusammen haben und noch nicht weitermachen können. Also so groß ist das Projekt letztlich auch wieder nicht. Der im Auswärtigen Amt, der Steinlein, sagte, 5,5 Millionen ist gar nicht so viel. Wo ich dachte, ja schön, dann gibt's mehr, aber das konnte er natürlich nicht. Und wenn man sich das anschaut, was dabei rauskommt, ist es letztlich nicht viel. Wir müssen es nur zusammenkriegen. Es ist ein großes Projekt, weil man in jedem Land der Welt ein Kind finden will. Und es gibt in jedem Land viele Kinder. Also man könnte bestimmt 300, 500, 1000 finden. Man muss halt eins finden und das aussuchen. Und das ist letztlich willkürlich. Und wir porträtieren auch nicht das Land. Also wenn wir dann ein Kind haben, zum Beispiel, was sehbehindert ist, wie wir jetzt in der Schweiz eins hatten, heißt das nicht, dass die Schweiz sehbehindert ist, sondern nur das Kind in der Schweiz ist sehbehindert. Das ist ein ganz wunderbarer Film. Und das ist das, was wir wollen, dass man die Vielfalt der Kinder erlebt und weiß, wie reich die sind und wie gut wir auf die aufpassen müssen, weil die schon so viel können und so viel wissen. Und dass man das rausholen kann, ja. Die fördern, das ist es. Sie hegen und pflegen.
Ja, und es ist auch kein Blick auf die Kinder. Nee. Also das wollen wir komplett vermeiden. Also wir sagen nicht, ach, hier, schaut mal, hier sind unsere Kinder, sondern wir geben ihnen sozusagen wir wollen ihren Blick erfahren. Also es ist nicht ein Blick auf sie, sondern wir wollen ihren Blick in die Welt. Und dadurch vermeiden wir auch etwas, was von oben nach unten geht, was ja manchmal zwangsläufig geschieht, weil sie kleiner sind als wir. Und das wollen wir aber gar nicht, sondern eigentlich ist es eher, und wir wollen auch zum Beispiel nicht Mitleid erregen, ja. Das ist, erschwert manchmal die Suche auch nach Unterstützern, nach finanziellen und nach Sponsoren, weil es viel einfacher ist, für ein Kinderheim in Rumänien oder für HIV-positive Kinder in Afrika, die eh schon hungrige Augen und dicke Bäuche haben. Und die Kinder müssen auch unterstützt werden. Das will ich natürlich überhaupt gar nicht vermeiden oder verhindern. Aber es ist dafür leichter, Geld locker zu machen. Und wir wollen eigentlich einen Schritt weiter gehen oder zurückgehen und sagen, nicht warten, bis die Kinder arm und hungrig sind, sondern zu zeigen und mit diesem Projekt den Respekt vor den Kindern zu vergrößern und zu begreifen, wie wichtig die sind. Und die sind nicht nur wichtig, weil sie halt da sind, sondern weil sie uns was zu sagen haben. Die haben so einen ganz anderen, unverstellten Blick auf die Wirklichkeit als Erwachsene. Die müssen sich auch noch nicht so irgendwie benehmen. Deswegen haben wir auch so ein Alter ausgesucht, noch vor der Pubertät. Das ist ein ganz spannendes Alter zwischen 8 und 12.
Und sie tun sich auch nicht politisch korrekt ausdrücken, sondern das Schöne ist, dass die uns beschreiben, was sie sehen, was die Erwachsenen anrichten. Im Guten wie im Schlechten. Und es ist gut, das zu hören. Weil sie wollen niemandem gefallen. Warum auch? Müssen sie nicht. Uns müssen sie nicht gefallen, die Eltern sind nicht dabei. Wunderbar. Und damit kriegt man so viel, mit dem man viel anfangen könnte, wenn man es sehen würde. Und jedes Mal, wenn wir die Filme vorführen, sei es jetzt vor Jugendlichen oder vor Erwachsenen oder sonst wo, sind die Reaktionen großartig. Und sehr berührt sind die Menschen, weil die Kinder so klar sind im Kopf, ja.
Es gibt ja so ein altes Sprichwort, Kindermund tut Wahrheit kund, ne? Und das tut sich in diesem Fall wahrscheinlich
sehr dann bestätigt.
Sehr bestätigt. Also,
das mit der Wahrheit, da bin ich sehr vorsichtig mit diesem Ausdruck, okay. Aber Sie haben sehr, sehr klare Ausdrucksweise, was Ihnen gefällt, was Sie bedrückt und was Sie sehen. Mhm. Und wenn dann halt der Junge in der Schweiz sagte, nach Fukushima, dass die Leute das nicht begreifen, da hat er Angst davor, ja, dass dann immer noch da steht Atomkraft, na klar.
Was für ein Auswertungskonzept liegt dieser Produktion zugrunde? Sollte es eine Fernsehproduktion sein? Wird es im Kino zu sehen sein? Wie lang sind diese einzelnen Filme? Oder wird es werden das verschiedene Kontinente sein, die zusammengeschnitten werden? Kann man sich das vorstellen?
Das Auswertungskonzept ist ja vielfältig. Und da haben wir als Grundlage mit den Kurzfilmen, von jedem Kurzfilm gibt es einen sogenannten Director's Cut, also jeder Regisseur, jede Regisseurin schneidet die Länge, von der er oder sie glaubt, dass die entspricht dem Material, was sie hat. Das heißt, sie sind zwischen 7 Minuten, 9,5 oder 10 Minuten. Dann werden sie für Servus TV, das ist ein österreichischer Sender, mit dem wir zusammenarbeiten, in dieser ersten Staffel, in eine 5-Minuten-Länge gekürzt. Und Servus TV und auch andere Länder wie Australien, Neuseeland, Slowakei, das sind die Länder, die bisher in der internationalen Auswertung aufgesprungen sind, werden diese Reihe zeigen, einmal als Kurzfilmreihe, aber auch in 50-Minuten-Blöcken. Und in diesen 50-Minuten-Blöcken werden die Filme hintereinander gezeigt. Zu Beginn ist ein kleiner Trailer, wo man erfährt, wo sind wir heute, in welchen Ländern. Dann gibt es in Privatsendern zum Beispiel eine Werbeunterbrechung. Danach kommen wieder 2-3 Filme. Und es gibt in diesem Jahr, schneide ich ab Mitte April, einen Kinofilm aus den stärksten Geschichten, die wir bisher gedreht haben. Es werden bis dahin 23 sein. 21 sind schon fertig. 2 oder 3 kommen noch dazu, je nachdem, ob es Schnee hat in Österreich.
Aus 5 Kontinenten?
Wir haben dann 5 Kontinente alle schon bestückt, genau. Und was besonders spannend ist, wie ich finde, also natürlich sind wir auch selber gespannt auf den Kinofilm, wie gut er funktionieren wird. Wir haben sehr reichhaltiges Material und was besonders spannend ist und auch nachhaltig dadurch, wir haben nicht nur eine Website, 199kleinehelden.org, sondern wenn man da drauf geht, gibt es eine Abteilung, das ist die interaktive Hälfte sozusagen, die ist jetzt im Aufbau. Jetzt, wo die Filme sozusagen, die Staffel fast fertig ist, beginnen unsere 3 Internetleute, tolle junge Leute, die an der Filmakademie ausgebildet wurden, beginnen diese Plattform aufzubauen. Und das wird sicherlich gehen bis zum Herbst, bis alles fertig ist. Und auf dieser interaktiven Internetplattform wird der Schulweg nachgezeichnet. Die Kinder, also ist erstmal eine Weltkugel, da kann man dann draufklicken auf das Fähnchen von Laos, von Namibia, von Irak, von Österreich, von der Schweiz und so weiter. Und dann anschauen, was ist da zu sehen. Szenen aus dem Film, kleine Szenen, die gar nicht im Film drin sind. Kinder können selber aktiv werden, sie können selber Fotos posten, sie können selber über ihren Schulweg erzählen. Schulen können in Kontakt treten miteinander. Es wird etwas über das Land erzählt, über die Bildungssituation des Landes erzählt. Also eine sehr, sehr vielfältige Plattform. Und wie wir auch jetzt schon wissen und ganz oft erfahren, ist, dass es ein großes Interesse gibt, auch in der Bildungslandschaft, Schulen und sicher vielleicht auch Eltern, die sagen, das ist eine Plattform, wo ich mein Kind drauflassen kann, ohne zu befürchten, dass es ein Blödsinn ist.
Ja, also im Moment gibt es auf der Internetseite Informationen, man kann das Projekt verfolgen, man kann sehen, wo man hin Geld überweisen kann, damit es weitergeht, und die andere Seite ist sozusagen under construction. Ja. Aber die wird fertig. Und es ist sowohl Fernsehen, es wird erst im Servus TV gezeigt, auf jeden Fall, und dann im Ausland, im jeweiligen Sender, der dann mit aufspringt. Und jetzt haben wir so viele Filme, dass wir vermutlich eine ganze Reihe von Sendern bekommen werden, die dann auch finanziell sich hoffentlich beteiligen, damit wir eben die fehlenden 178 Länder auch noch hinkriegen. Und das Film ist nicht das Problem. Das Geld beschaffen ist das Problem.
Ja, da wünschen wir Ihnen natürlich viel Glück und drücken die Daumen. Und vielleicht konnten wir auch heute ein bisschen durch das Interview den einen und den anderen bewegen, mal auf die Homepage zu gehen.
Das wäre sehr schön.
Vielleicht eine Spende auch außerhalb Weihnachten mal für die Kinder zukommen lassen. Frau Klausmann-Sittler, auf verschiedenen Internetseiten habe ich dann auch gelesen, dass Sie auch ziemlich angegriffen worden sind. Und zwar, so konnte ich lesen, Sie wurden als Gutmensch, also Ihnen wurde Gutmenschtum vorgeworfen. Was empfinden Sie bei solchen Äußerungen?
Tja, die kriege ich weg. Die klicke ich weg. Also ich persönlich, ich habe das nur in einem Kommentar, einmal habe ich das erlebt, und ganz ehrlich, ich lese das Zeug gar nicht, sondern ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Und das sind eigentlich die Menschen, die anderen, die sich engagieren, als Gutmenschen bezeichnen, die machen vielleicht selber, haben selber noch nicht das gefunden in ihrem Leben, wo sie sich so engagieren können, dass sie was hinterlassen. Spuren hinterlassen, wenn es mal nicht mehr gibt. Und ich finde es ein sehr schönes Gefühl und will mich jemand als Gutmensch bezeugen. Bitte schön.
Ich bin mir auch nicht sicher, warum das ein negatives Wort sein soll. Mhm. Die verbinden damit Leute, die keine Ahnung hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn die wüssten, wie viel Ahnung Sigrid hat, auch von Kindern und Jugendlichen und Pädagogik, da würden sie sehr vorsichtig sein und sie nicht beleidigen wollen. Und
ich nehme das nicht ernst.
In unserer Gesellschaft ist das Nein-Sagen sehr viel leichter, ja. Und Sigrid ist eine Ja-Sagerin und das ist das Tolle. Und deswegen kommen solche Projekte raus. Wenn sie Nein sagen würde, würde gar nichts passieren. It's so easy to be negative, hat eine Freundin von uns mal gesagt. Und das stimmt. Mhm. Man muss schauen, dass es einem gegenseitig gut geht, nicht, dass es einem schlecht geht. Diese ewige Schimpferei auf anderen, bloß weil man selber nichts hinkriegt, das ist doch doof.
Ja, ja, und das machen wir beide eigentlich. Das ist solche, schauen Sie, durch diese Netzwerke, jeder kann mit dem Pseudonym irgendein Blödsinn, irgendein Senf loswerden, aus lauter Frust über sein eigenes Leben vielleicht. Also entweder nehme ich meinen Namen und sage, das ist meine Meinung zu einem Projekt, dann kann man das tun. Aber Menschen, die so einen Blödsinn verzapfen, ganz ehrlich, die nehme ich überhaupt nicht ernst. Da kann ich irgendwie nur, da lächle ich drüber.
Das ist schön, weil ihre Projekte sind wirklich so eindrucksvoll und das sollte man wirklich drüber stehen. Mich hat es nur erschreckt, weil ich meinte, gelesen zu haben, dass es vom Journalisten kommt und ich denke, das war jetzt ziemlich
ungut. Ich habe auch, es gibt alle möglichen Sachen. Ja. Leute, die anonym schreiben, ich sagte, sie geht immer wieder, schmeißt die Sachen weg. Schließ ihr nicht. Ja. Anonym ist sowas, ist einfach nur feig.
Ja. Frau Klausmann-Siedler, hatten Sie eigentlich schon mal die Idee, einen Film mit Ihrem Mann zusammen zu machen? Sie Regie, er Schauspieler, und würde sowas gut gehen?
Ja, bevor ich Dokumentarfilme gemacht habe, als ich da hineingeraten bin, ich bin ja Quereinsteigerin, nach meiner aktiven Zeit als Tanzpädagogin und Choreografin, habe ich mir schon überlegt, wo kann ich, also ein sehr physisch anstrengender Beruf, wo kann ich dann meine Geschichten erzählen? Und ich habe eine Zeit lang mich fortgebildet in Drehbuchschreiben und habe eine ganze Reihe von Geschichten tatsächlich entwickelt, unter anderem auch für den Walter. Und da gab es schon mal Interesse. Ich habe dann unter einem Pseudonym geschrieben, weil ich dachte, wenn ich dann meinen Namen lesen, dann denken die, jetzt muss die Frau auch nur irgendwie, ja, so Sprüche gibt es natürlich hinter vorgehaltener Hand, kann ich mir schon vorstellen. Aber da ist nichts draus geworden und ich bin dann eben auch da gelandet, wo ich richtig bin. Denn ich habe immer, auch als Choreografin, Geschichten. Ich hatte eine Idee und habe dann oft über einen langen Zeitraum mit Schülern, mit Jugendlichen sowieso, eine Geschichte erzählt und sie von der Idee bis zur Premiere begleitet. Und alles andere kommt für mich ein.
Nein, auch wenn die Drehbücher was geworden wären, wäre sie nicht Regisseurin gewesen. Sie wäre Autorin
gewesen. Ja,
dann wäre
ich Autorin gewesen, genau. Aber die Vorstellung, man schreibt ein schönes Drehbuch und dann wird es auf eine Art umgesetzt, die mir vielleicht gar nicht so unbedingt gefällt. Nee, also das hat einfach nicht geklappt.
Aber wäre das überhaupt auch gut gegangen? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man eine Filmemacherin in der Familie hat und einen Schauspieler?
Es gibt der Unterschied zwischen Dokumentarfilm und Spielfilmregie ist enorm. Das darf man nicht durcheinander bringen. Aber ich habe zum Beispiel erlebt, das hat mit Sigrid nichts zu tun, dass unser Sohn, der Benedikt, hat seine Abschlussarbeit als Modestylist in Mailand hatte, das Shooting der Bilder mit mir gemacht. Und das war ganz großartig. Ich hatte nie das Gefühl, ich helfe jetzt meinem Sohn. Ganz im Gegenteil, sondern er war gut vorbereitet, er hat gesagt, was er wollte und ich habe das dann so gut gemacht, wie ich konnte. Und das war absolute Augenhöhe, total. Mhm. Und so würde ich das wenn es mit Sigrid so gewesen wäre, genauso. Mhm. Weil sonst kann man nicht arbeiten. Mhm. Ja? Weil ich muss meine Arbeit machen und dazu muss ich mich auf mich konzentrieren und die Regie. Und da ist sie dann nicht die Ehefrau. Nee.
Ja, das erinnert mich an was anderes. Meine beiden Töchter haben einige Jahre bei mir, als ich noch an der Kunstschule Labyrinth war, und auch freiberuflich unterrichtet haben, einige Jahre bei mir. Und neulich hat mir die Jenny, unsere Älteste, die wird jetzt 30 in diesem Jahr, hat sie mir gesagt, weißt du, Mami, da warst du wirklich unsere Lehrerin. Da warst du, und das haben wir akzeptiert und es war gar keine Frage. Weil ich kenne Kolleginnen, die sagt, das klappt nicht, wenn meine Tochter in meinen Unterricht kommt. Und das ging wirklich, wirklich erstaunlich gut. Und ich glaube, das ist, wenn sie spüren, dass man nicht als Mutter, sondern in dem, was man da macht, etwas überzeugend tut, was ihnen auch gefällt, was ihnen auch entspricht, wo sie sich ausdrücken können, dann wird vergessen, dass ich die Frau bin oder
die Mutter oder was auch immer.
Die Mutter oder was auch immer, ja.
Nein, ich respektiere dann auch die Arbeit, die sie macht. Das ist wichtig, sonst funktioniert es nicht. Ich habe erlebt in einem Film eine Regisseurin und am zweiten Tag sitze ich da mit einem Maskenbildner und sag mal, es gab Probleme mit dem Kameramann. Sag mal, wo hat sie denn diesen Kameramann her? Woraufhin er mir so von oben herab sagte, während er die Haare machte, ich glaube, die sind verheiratet. Und da ist es eben total schief gegangen. Mhm. Er wollte es ihr recht machen, sie wollte es ihm recht machen. Das war eine Katastrophe für uns. Ja. Wir waren völlig allein gelassen. Also das würde mir nicht passieren. Nein, entweder ich mache es oder ich mache es nicht. Mhm. Aber wenn ich es mache, dann gilt die Regel der Arbeit.
Aber so direkt eben hat man es noch nicht. Ich war noch nie Regisseurin in einem Film oder...
Ich war auch nie bei einem ihrer Filme dabei. Mhm. Ich habe Sachen besorgt vielleicht oder mal hingefahren, aber ich war nie dabei. Mhm. Bis jetzt. Ich habe ja auch gesagt, ich gehe erst mit, wenn du mich fragst. Vorher nicht.
Ja, unsere Zeit ist schon zu Ende. Wir hätten noch so viele Fragen, weil ihr Leben ist so reichhaltig.
Ja, dann müssen wir wiederkommen, Nono.
Da würden wir uns natürlich riesig drüber freuen.
Wir kommen, wenn die 199 kleinen Helden porträtiert sind, melden wir uns bei Ihnen.
Herrlich, da würden wir uns ganz herzlich freuen. Ja, ich darf mich ganz herzlich auch im Namen von Uwe, Bettina und Sandra, die uns heute unterstützt haben, herzlich bedanken. Und Herr Siedler, ich habe jetzt zum Schluss noch mal eine Frage an Sie. Und zwar habe ich ein Zitat von Ihnen aus dem Internet rausgeholt, wie immer. Alle Medien, die sind ja heftigst und die vergessen ja gar nichts. Wenn ich auf der Straße angesprochen werde, dann sind das meistens Damen im Schwiegermutteralter. Pflegen Sie dieses Image in Ihren Rollen oder lehnen Sie auch so Rollen ab?
Ich lehne Rollen ab, wenn ich das Buch nicht gut finde. Wenn das Buch gut ist und ich Zeit habe, dann und die Kollegen und die Regie irgendwie, wo ich denke, das funktioniert, dann mache ich das. Ich mache keine Schubladen auf. Ich versuche natürlich schon, dass es verschiedene sind, soweit es geht. Aber wenn das Buch gut ist, warum sollte ich eine Rolle ablehnen? Nee.
Mit dem Schlusswort sagen wir ganz herzlichen Dank, Frau Klausmann-Siedler, Herr Siedler. Vielen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und für Ihr weiteres Engagement, das ja im sozialen Bereich auch für Afrika...
Da haben wir gar nichts drüber
gesprochen. Ja,
Afrika.
Ich habe so viele Themen noch vorbereitet, aber leider reicht
die Sendezeit. Aber die Musik ist auch schön.
Das ist auch wichtig. Also nochmal ein ganz großes Dank an Sie.
Danke vielmals.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.